Einen guten Morgen nochmal von mir. Ja, gell, jetzt stehen wir hier als Pfadfinder und sind schon seit Juni, vor der Sommerferie haben wir schon angefangen, um Kindern da was mitzugeben. Ich freue mich, dass sehr viele von euch, von uns eben, sich engagieren in ganz verschiedene Bereiche. Und egal, ob das jetzt in der Jugendarbeit ist, hier in der Gemeindearbeit, es gibt und gab es ja immer so, gell, dass man als Mitarbeiter dann irgendwie wie so ein Mitarbeiterversprechen abgibt. Im EC gibt es das EC-Bekenntnis. Wir als Pfadfinderschaft haben natürlich auch ein Pfadfinderversprechen, wo jemand, der Pfadfinder werden möchte, dann sagt, im Vertrauen auf Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meinem Land und meinen Mitmenschen zu dienen und das Pfadfindergesetz zu befolgen. Das ist das Pfadfinderversprechen. Also wer jetzt vielleicht nachher noch denkt, jawohl, das wäre vielleicht auch was für mich, sprecht uns einfach an. Es gibt im EC ein Mitgliederbekenntnis, Mitarbeiterbekenntnis. Es gibt hier in der Gemeinde ein Versprechen, wo man einfach zum Ausdruck bringt, jawohl, hier möchte ich gern irgendwie mich engagieren. Und nach den oder den Richtlinie, Maßstäbe, wie auch immer, das soll so die Spuren noch dazu geben. Ich mag mit euch heute Morgen einen Bibeltext anschauen, wo Jesus Jünger beruft. Also wo er damals da diese Burschen in die Nachfolge stellt und sagt, jawohl, jetzt geht's los. Jetzt habe ich mit euch irgendwas vor. Wir lesen den Bibeltext, er wird eingeblendet und ich lese den gerade mal vor. Matthäus 4, Vers 18 bis 22, wer in seiner eigenen Übersetzung vielleicht mitlesen mag. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Er sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, beide im Boot sitzen mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir, wie es euch da geht, wenn man so diesen Bibeltext liest, bekannt, die Berufung der ersten Jünger. Und jetzt schaut euch einfach mal die Verse an. Da muss doch irgendwie einem kommen, irgendwie so, hä? Da klingelt's doch irgendwo. Was treibt denn die Jungs? Alles stehen und liegen lassen und damit Jesus losmarschieren? Und ich schieb noch ganz kurz ein, wir lesen hier in Matthäus 4, das ist der Beginn von Jesu Wirken. Also er hat hier noch gar nicht irgendwie so krasse Sachen gemacht, hier Volksaufläufe abgespeist oder so ein Gallusmarkt hier mal geschwind abgefüttert und abgefüllt, wo man denkt, boah, wie geht denn das, voll cool. Nee, da war noch gar nichts in der Art. Und sogleich verließen sie alles. Da stimmt doch was nicht, oder? Ja. Ich hoffe, ihr seid da bei mir, dass man dieser Frage jetzt in der Predigt mal so ein bisschen nochmal nachgeht. Nun, was war denn für die Leute damals das Wichtigste? Was war im Leben von so einem jungen jüdischen Mann vielleicht einfach so der Maßstab? Ist jetzt eingeblendet. Was Einmaliges, die Tora, das Wort Gottes, das hatten nur sie. Und das war sehr, sehr wichtig. Die Tora, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, war Mittelpunkt ihres Lebens. Es war Gottes Liebesbrief für sein Volk. Der Liebesbeweis, wie wir in Frieden und in Freude miteinander irgendwie zurande komme und lebe. Sie soll uns lehren, wie unser Leben am besten gelingt. Und daran, an diesen Goldschatz, sollte man ständig und immer wieder dran erinnert werden. Wie können wir Menschen uns erinnern? Indem wir uns irgendwie vielleicht einen Knoten ins Taschenbuch machen. Und so ähnlich, also wir Pfadfinder haben ja auch hier unseren Fähnchen-Fieselschweif-Knoten. Wir haben gerade Knoten geübt, was im Alltag oder je nachdem, was man in der Wildnis dann so alles verbinden möchte, auch ganz hilfreich ist. Oder wenn man wenigstens die Schuhe knüpft oder ein Paket zuschnüren will, das nicht wieder aufgeht. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls, hier aus dem 4. Mose 15. Was soll die Leute daran erinnern, dass sie das Beste habe, was es eigentlich gibt? Mit diesen Merkquasten. Diese Merkquasten sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, optisch, dann sollt Klingeling machen. Sollt ihr an meine Weisungen denken, das wird euch helfen, nicht mit euren Gedanken oder Blicken herumzuschweifen und eure eigenen Ziele zu verfolgen. Ich möchte, dass ihr meine Gebote im Herzen bewahrt und sie befolgt. Ihr sollt ganz mir gehören, denn ich bin euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten befreit, um euch zu zeigen, ich, der Herr, bin euer Gott. Das war was ganz Zentrales. Und da seht ihr das mal auf diesem Bildchen aus dem Bibellexikon, wie so diese Bümmel, diese Quasten ausgeschaut haben. Das war ganz entscheidend. Und diese Merkquasten, die solle eben daran erinnern, dass die Leute wissen, jawohl, ich habe einen Gott, der ist treu. Und ich möchte ihm treu sein, so wie er mir treu ist. Gott ist ein Gott, der Bilder benutzt, der Zeichen setzt, der uns durch alles Mögliche erinnern möchte, was er uns Wichtiges mitgibt, um uns Dinge auch zu verdeutlichen. Gott sagt, ich weiß leider, wie ihr seid. Oft vergesst ihr, dass das Leben mit mir, das Leben, zu dem ich euch geschaffen habe, das Leben, für das ich euch angelegt habe, der bessere Weg ist. Aber ich weiß, wie ihr seid. Ihr seid Menschen, die eifersüchtig nach anderen schauen, nach anderen Wegen. Deshalb sollt ihr diese Quasten haben, die euch daran erinnern, wie gut ich zu euch bin. Sie sollen euch erinnern, dass mein Weg der beste Weg ist. Diese Quasten, die hatten interessanterweise 5 Knoten. Und im Hebräischen ist es so, jeder Buchstabe steht immer für einen Zahlenwert. Und wenn man dieses Wort für Quaste, Zizit heißt das, ausrechnet, zusammenrechnet, sind es genau 600. Und dann kommen noch 8 Fäden dazu und eben diese 5 Knoten. Also 600 plus 8 plus 5, das gibt. Wie viele Gesetze gibt's? 613, richtig, genau. Mathe auch noch ein Ass, wunderbar. Genau, alles zusammen, es sind 613. Und das steht symbolisch eben für, das sind meine Ordnungen. Das sind alle Gebote, 613 Stück, das ist schon ganz schön viel. Aber das ist ein Bild für, ihr habt das hier und das ist wichtig. Und das gibt euch und eurem Leben die richtige Spur. Dass Symbole wichtig waren oder die Leute das auch wirklich präsent hatten, das merken wir zum Beispiel, wie die Leute das ernst genommen haben. Kleine Quizfrage am Morgen, wenn man Matthäus ganz klein ein bisschen rüberblickt, dann ist man sofort im Alten Testament und zwar im Maleachi, das letzte Buch des Alten Testaments. Und da steht am Ende stehen ein paar Verheißungen drin, bevor so knapp 400 Jahre Gott ganz lange geschwiegen hat, bis eben dann Johannes der Täufer, Jesus, diese Zeit dann losging. Da war ganz schön Sendepause. Und die vorletzte Verheißung des Alten Testaments, die lautet in Maleachi 3, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Eine Verheißung, die Gott seinen Leuten mitgibt, bevor eine ganz lange Schweigepause eintritt. Nun, was soll das Ganze? Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und die hat dann auch noch Heil unter ihren Flügeln. So viel verstehen wir auch. Ja, er meint jetzt nicht hier ein stechender Planet, dass irgendwie die Sonne aufgeht, sondern es ist ein Bild natürlich. So, und jetzt sind wir so Jungschar, Pfadfinder. Jetzt frage ich mal, was könnte denn jetzt die Sonne der Gerechtigkeit sein? Gibt eigentlich immer nur zwei passende Antworten. Das eine ist Bibel, das ist jetzt schwierig. Und Jesus, ja, vielen Dank, genau. Jesus, richtig, genau. Das ist immer das, was der Onkel fragt. Okay, also die Sonne der Gerechtigkeit ist ein Bild für den kommenden Messias, für Jesus. Jesus wird wiederkommen. Das haben die Leute damals gewusst zu dieser Zeit. Er wird wiederkommen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Das bedeutet dieser Ausdruck. Und wenn die Sonne der Gerechtigkeit, der Messias, wiederkommt, was hat er dann im Gepäck? Heil unter seinen Flügeln. So, jetzt wird's natürlich spannend, gell? Kommt da vielleicht so ein Batman? Der haut ja auch richtig rein oder so? Nee. Also die Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus, der Messias, der wiederkommt, und Heil unter seinen Flügeln. Das ist so ein Teekesselchen-Wort. Kennt ihr Teekesselchen? Also ein Wort, das völlig verschiedene Bedeutungen hat, aber genau das gleiche Wort ist. Das Wort für Quaste, habe ich ja auch einen Laser dran, gell? Genau. Das hier ist genau das gleiche Wort im Hebräischen wie Flügel. Kenef heißt das. Und die Leute, die haben damals gewusst, wenn der Messias wiederkommt, also die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, dann hat er Heil unter seinen Flügeln. Dann hat er Heil an seinem Rockzipfel. Und das haben die Leute für bare Münze genommen. Das sehen wir zum Beispiel an einem Text hier, Matthäus 9. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren blutflüssig war, trat von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, die Quasten von seiner Kutte, was er anhatte, dann werde ich gesund. Warum? Weil die Sonne der Gerechtigkeit, der Messias, wenn er kommt, Heil unter seinen Flügeln trägt, das heißt Heilung am Rockzipfel. Da wandte sich Jesus um und sah sie an. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Ihr könnt es heute Nachmittag mal im ganzen Neuen Testament durchlesen. Immer wenn der Saum seines Gewandes berührt wurde, wurden die Menschen augenblicklich und sofort gesund. Hat nichts mit Magie zu tun, hat was mit Jesus zu tun, weil dieses Versprechen gilt und stimmt. Er ist der Heiland, der Menschen heil macht. Und dass wir uns nicht nur daran erinnern, indem wir vielleicht hier so ein Symbol sehen und sagen, ah, das bedeutet doch irgendwas. Das ist das Wichtigste, mit dem sollen wir leben. Und das war für die Leute damals auch ganz, ganz wichtig, dass das eben die Kinder relativ schnell irgendwie draufkriegen. Wie lief das Ausbildungssystem damals bei den Juden? Nur ganz kurz. Es war die Ansage sonnenklar, du sollst diese Worte Gottes deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, wenn du dein Auto wäschst, wenn du Wäsche bügelst, wenn du egal was machst, das soll alles bestimmen. Und das möchte ich meinen Kindern weitergeben, mitgeben, damit sie gut aufgestellt durch ihr Leben laufen. Nicht nur meine Kinder, auch ich selber. Ich soll in Gottes Wort zu Hause sein, in Gottes Gedanken, in seinem Liebesbrief, was er uns hier schwarz auf weiß gibt. Und dann wird mein Leben gelingen. Dann kommt dein Leben zum Ziel. Nun, wie lief das ganz praktisch? Man hat Kindern natürlich irgendwann mal das Alphabet beigebracht. So die Buchstaben, damit man das überhaupt lesen kann, was denn da so drin steht. Da hat ein Rabbi zum Beispiel eine Schiefertafel genommen, war ein so ein Ding, und Honig drauf geschmiert. Honig war damals die köstlichste Süßigkeit, so wie, weißt du, Nutella, weiß es nicht. Irgendwie einfach ganz, ganz fein, was Wertvolles, was Besonderes. Und die Kiddies, so erster Schultag mäßig, vielleicht mal ein Tipp für neue Grundschule, wie wir Kinder voll motiviert, erste Klasse sind alle noch motiviert, gell? Muss man irgendwie sechste, siebte mal ansetzen vielleicht. Okay, auf jeden Fall durfte die Kinder zum Beispiel den Honig von dieser Tafel runterschlotzen. War das toll. Das war der Hammer. Und der Rabbi, der hat dann gesagt, mögest du nie vergessen, wie Gottes Worte sind wie Honig. Auch wieder, kapier doch dieses Bild, diese leckere Süßigkeit, was Gott dir damit sagen möchte. Die Worte sind das angenehmste und köstlichste, was es gibt. Etwas, von dem du immer mehr haben möchtest. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist und dass Gott gut ist. Mögest du wie Hesekiel sein, der die Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckt. Könnt ihr nachlesen in Hesekiel 3, Vers 3. Und so wurden die Kinder da relativ schnell voll mit hineingenommen. Also das hier ist wirklich quadratisch, praktisch und gut. Das ist so genial. Also davon möchte ich ganz, ganz viel. Ich mache keine Werbung. Es gibt auch bestimmt noch andere Schokoladefirmen, die nicht aus dem Schwabenland kommen, aber okay. Das sollen wir kapieren. Es gibt nichts Besseres eigentlich, weiß nicht. Vielleicht sind auch Schokoladenhasser da. Man kann auch, weiß nicht, irgendwie Wurstscheibe oder Käsescheibe drumherum machen, aber egal. Das sollen die Kinder lernen. Und dann gucke und frage ich schon, was können denn unsere Kinder heute alles auswendig? Hier war klar, so Bereich Grundschule von 6, früher hat man schon angefangen Buchstabe lernen, bis 10 Jahre war das Ziel. Die ganze Tora, die 5 Bücher Mose, komplett auswendig lernen. Das war Grundschule. Nicht nur Buchstabe und Zahlen. Die ganze Tora auswendig. Und jetzt gucke ich zu meinen eigenen Kids. Was können die denn so alles auswendig? Die ganze Bundesliga, Spieler, Name, irgendwelche Songtexte aus dem Radio, Pokémon-Figuren und so weiter und so fort. Das war hier klar, das soll das Ziel sein. Es geht weiter, die zweite Stufe, das mit dem Honig hatten wir schon, von 10 bis 14 Jahre, das hat man genannt Bet-Talmud. Da geht's um die jüdischen Schriften, Erklärungen und so weiter. In diesem Alter bis dahin haben die jungen Leute den ganzen Rest vom Alten Testament auswendig gelernt. Also ich bin sicher, erstes Buch Mose, das macht noch richtig Spaß. Zweites Buch Mose ist voll cool mit dem Mose und so. Drittes Buch Mose, da wird schon anstrengend. Und wenn ich jetzt gerade so Hesekiel komplett auswendig, Psalme machen bestimmt auch noch Spaß, der Band macht Psalme Spaß, die 150, die hat man bestimmt gleich auf dem Kasten. Aber dann noch die Klagelieder komplett auswendig, Jeremia, okay. Das war die Ausbildung und dann waren wir gut aufgestellt fürs Leben. Man hat es aber nicht nur einfach stupide irgendwie auswendig gelernt und dann war es gut, sondern man hat mit den Inhalten umgegangen, zum Beispiel durch Fragen und Gegenfragen. Wenn einer zum Beispiel gefragt hat, was ist denn 2 plus 2? Dann war die Antwort nicht einfach, ja, genau, das ist so, vielleicht typisch deutsch, so, sondern man hat eine Gegenfrage gestellt, zum Beispiel, was ist denn zum Beispiel die Hälfte von 8? Und immer dieses Fragen, Gegenfragen, so hat man miteinander ausgetauscht, hat er überhaupt verstanden, um was es geht? Und so hat man inhaltlich auch diskutiert, das sehen wir auch ganz oft, wenn Jesus eine Frage gestellt kriegt, kommt nicht immer gleich 5 oder ja, sondern er wirft den Ball allermeist irgendwie zurück, indem er den Schriftgelehrten oder wie auch immer eine Frage stellt. was völlig Normales damals. Okay, und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was will denn der davon? Ne? Wir kommen jetzt natürlich noch zum Schluss. Es gab natürlich dann noch die dritte Ausbildungsstufe, die aber lang nicht jeder gemacht hat. Nämlich Beit Midrasch, Auslegung der religiösen Texte. Da hat man ab 14 angefangen, das große Ziel, nämlich selber Rabbiner zu werden. Selber mal ein Lehrer zu werden, der andere wieder im Besten, im Genialsten, was es gibt, zu unterrichten. Die Leute sind zu einem Rabbi und haben zu dem gesagt, du bist ein toller Rabbi, ich möchte gern dein Schüler werden, ich möchte gern dein Talmid werden und wie schaut's aus? Wie wenn heutzutage auf dem Lehrstellenmarkt man eine Bewerbung schreibt und dann schaut man, ob man eine Ausbildungsstelle kriegt. So ungefähr. Und der Rabbi, der hat dann den jungen Mann angeschaut und gesagt, zähl mal zum Beispiel die Weherufe von Habakuk rückwärts auf. Ronny? Los geht's. Okay. Dementsprechend hat der Rabbi dann gesagt, oh ja, vielleicht ist es doch besser, wenn du wieder nach Hause gehst und du wirst Fischer oder Schreiner oder sonst irgendeinen Beruf und zeuge Kinder, vielleicht werden die Rabbiner. Wenn auf der anderen Seite ein Rabbi aber gemerkt hat, oh wow, da kommt aber richtig was, dann hat der zu diesem Bewerber gesagt, komm und folge mir nach. Und vielleicht klingelt es jetzt beim einen oder anderen, was der Satz komm und folge mir nach für eine Bedeutung hatte. Man war 15, 16, vielleicht 17 Jahre alt. Man hat seine Familie, seine Eltern, seine Geschwister, seine Synagoge, seine Schule, sein Umfeld, seine Freunde verlassen. Man verließ alles, was man hatte und setzte sein ganzes Leben ein, so zu sein wie der Rabbi, wie der Lehrer. Man folgte dem Rabbi überall hin. Man machte alles, was der machte. Und so hat man dann diese Ausbildung absolviert. Ein Wunsch der Mishnah: Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Mögest du dich so sehr zu bemühen, so zu sein wie dein Rabbi. Mögest du ihm mit so viel Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst, dass dein ganzes Gesicht mit dem Staub des Rabbis bedeckt ist. Es konnte sein, dass man zurückgeschickt wurde, uns zum Beispiel eben geheißen hat, werd Fischer, braucht man auch. Oder eben, dass es geheißen hat, komm und folge mir nach. Und das ist das Faszinierende, ich blätter wieder eine Seite weiter, bin ich wieder Matthäus, das Unglaubliche an dieser Berufung der ersten Jünger, was es in der ganzen Literatur meines Wissens nur einen einzigen anderen Rabbi gab, der sowas macht, was Jesus hier macht. Aber kurzum, einmalig. Jesus marschierte durch die Lande und es sieht Simon und Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen und geht zu ihnen und sagt, du, komm und folge mir nach. Die normale Praxis war komplett andersrum. Ihr wisst noch, ich muss mich bewerben, du bist ein toller Rabbi, du schaust so gut aus, du hast so viel drauf, darf ich dein Schüler werden? Hier ist genau andersrum. Und es sagt und zeigt einiges von dem, was Jesus hier tut. Jesus, er beruft das B-Team. Er beruft die, die abgewiesen wurde. Wo es geheißen hat, hier werd Fischer. Dein Vater hat doch da einen Betrieb. Muss doch auch jemand weitermachen. Oder werd Zimmermann. Werd Schreiner oder sonst was. Jesus er glaubt an mich. Jesus, er glaubt an dich und er traut dir Ungeheures und Großes zu. Mein Rabbi Jesus, der geht hinaus und er sucht die Gebrochenen. Er sucht die Misshandelten, die Leidenden. Er sucht Menschen, die vom religiösen Establishment ausgestoßen wurden. Er sucht zum Beispiel einen Levi, der den Voraussetzungen für die Gemeinschaft nicht genügte. Er sucht Menschen, die öfters verheiratet waren, wie sie zählen können. Er sucht Menschen, die Suchtprobleme, die Essprobleme haben. Menschen, die von Frommen gemieden werden. Mein Rabbi geht los und sucht Menschen, die wegen Betrugs vor Gericht stehen. Er sucht Menschen, die von ihren Klassenkameraden verspottet werden. Er sucht Menschen, die versagt haben. Und er sagt zu ihnen, komm und folge mir nach. Jesus hat schon immer das Schwache in dieser Welt auserwählt und dazu bestimmt, dass er dadurch was Großes, was für uns Menschen Undenkbares bewirken soll. Lass dir meine Gnade genügen, sagt Gott zu Paulus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus erkennt, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus nahm den Christenhasser und Christenmörder Paulus an. Jesus nahm die Ehebrecherin und den Halsabschneider Zachäus an. Jesus nimmt dich an und er hat auch mit dir Großes vor. Völlig egal, ob du dich als Pfadfinder, als Teil des Musikteams, in der Technik, wo auch immer du dich einbringst, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Jesus beruft dich und sagt, ich habe mit dir was vor. Ich möchte mit und durch dich mein Reich bauen. Berufung und Nachfolge fällt immer zusammen. Jesus, er beschenkt uns rein aus Gnade. Dass wir uns für ihn engagieren, ist keine Bedingung. Er liebt uns grund- und bedingungslos. Und deshalb, Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, nicht du hast dich bei mir beworben, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Jesus, er ruft dich und er ruft, komm und folge mir nach. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus als den Heiland, als den Messias, den Menschenretter auf diese Welt geschickt hast. Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank, dass du diesen Weg gingst und dass du Heil und Heilung für uns Menschen hast. Danke, dass du uns aus Gnade rettest und uns gleichzeitig erwählst und berufst in deine Mannschaft, in dein Team. Du hast mit jedem von uns irgendwo, irgendwie was vor, wo wir uns einsetzen, damit du Menschen erreichst, dass Menschen gerettet werden, von dir mitbekommen. So möchte ich dich bitten, segne uns und setz uns zum Segen, wo und wie du uns auch hinstellst. Vielen Dank für diese Ehre, ja, in deinem Team mit am Start zu sein. Amen.